Wir bleiben kurz beim Hochstromgebiet und ich bin jetzt kein Neurologe, sondern Gefäßchirurg, aber wir arbeiten sehr eng mit Neurologen zusammen in der Vorbeugung von Schlaganfällen. Und was Sie da sehen, ist eine Carotis Stenose. Im klassischen Sinn, das ist also, hier ist die Carotis externa, das ist die Carotis interna, das ist die Carotis communis, da oben ist der Kopf, unten ist der Thorax. Und was Sie hier sehen, ist ein exulzerierter Carotis plaque, ja, der hier genau typischerweise, ganz typischerweise in der Gabel drinnen sitzt. Und das ist eine praktische, eine hochgradige Carotis Stenose. Dass das zu einem Schlaganfall kommen kann, wenn so ein Brösel ablöst, ist hier eigentlich eben ganz klar. Und es gibt von der American Heart Association, also die Guideline, dass alle Patienten, und deswegen ist dieser Titel jetzt die akute zerebrale Ischämie, weil da hat sich in den letzten Jahren nämlich auch ein Paradigmenwechsel ergeben. Akuter Schlaganfall, akute neurologische Symptomatik, TIA, Print oder Amaurosis Fugax, sollte innerhalb von 2 Wochen hier noch, ja, das wird sich jetzt bald ändern, einer Carotis-Operation durchgeführt werden, falls das eine hochgradige Carotis-Stenose ist. Hochgradige Carotis-Stenose sagt man ab 70% aufwärts. Es gibt ein paar außergewöhnliche Dinge, das sind die sogenannten Soft Plugs, das sind so richtiger Gatsch drinnen. Das kann auch unter 70% sein, aber grundsätzlich gilt Carotis-Stenosen über 70%, sind am meisten über 70%, die operiert werden sollen. Da gibt es auch noch diesen Stent. Der war, vor ein paar Jahren war das ein extremer Hype. Es gibt nach wie vor einen Mediziner in Wien, der fast nur Stentkraft in Carotis-Position implantiert. Der macht das auch, glaube ich, ganz gut. Letztendlich deuten alle Daten hin, dass die Operation dem Stent hier deutlich überlegen ist. Was man hier auch noch sagen muss, warum operiert man relativ rasch oder warum behandelt man solche Sachen sehr rasch? Weil, wenn die symptomatisch sind, wenn die einen Insult gehabt haben, einen frischen oder eine TIA oder einen Print gehabt haben, dann haben die innerhalb von 6 Wochen 9,5% eine Reinsultrate. Das heißt, eine relativ hohe Reinsultrate innerhalb eines Jahres von 17%. Deswegen macht man dann möglichst rasch eine behandelbare Carotis-Operation. Das sind die Daten aus Hitzing mit 302 Carotis-Operationen innerhalb von 2,5 Jahren. Mittleres Alter war 68 Jahre. Dann gibt es 2 verschiedene Operationstechniken, das ist jetzt für die Gefinkelten, also es gibt eine sogenannte klassische Thrombendarteriektomie, da schneidet man die Carotis auf, Sie werden es dann im Bild sehen, schält es auf, macht es mit so einer sogenannten Patch. Ein Patch ist so wie beim Sockenstopfen, da hat man sowas einnähen, ja. Ein Fleck oder reinnehmen, das kann entweder eigene Vene sein, das kann aber auch ein biologisches Material sein. Es gibt auch Kunststoffpatches, die man da einnäht. Und die andere Methode ist die sogenannte Eversionstechnik. Da schneidet man die Carotis interna von der Communis ab, schält diesen Plug aus wie eine Banane und reimplantiert das Ganze wieder. Beide Techniken sind ziemlich operateursabhängig. Ich habe lieber die eine und der andere hat über die andere, ist ja wurscht, das ist relativ egal. Das ist die Klassifikation der Carotis-Stenosen. Da gibt es eben die Typ 1 ohne kontralaterale Stenose, das sind also die angenehmsten zum Operieren. Typ 1b haben beidseitige Stenosen. Dann haben wir hier die Amaurosis Fugax oder die Transitorisches chemische Attacke, das ist die Vorankündigung für einen Schlaganfall. Es sollte möglichst bald operiert werden, aber nicht, das sind nicht jetzt die ganz akuten. Akut sind die Crescendo-TIA, also die wirklich dauernd schwindelig sind und umfallen. Oder Stop in Evolution und dann, das sind die Gruppe 4, sind die Insulte, da gibt es die verschiedenen Ranking-Stufen. Das ist jetzt eher schon die neurologische Schiene. Ranking-Klassifikation von 0 mit keinen Symptomen, der steigert sich dann bis zur Stufe 6 ist tot, also zu 5 ist dann, braucht dauernd Kontrolle, das heißt, der ist praktisch immobil, ja. Also das steigert sich. Wir operieren hier meistens so zwischen 3 und 4, wo es schon Ausfälle gibt, Passagiere oder Dauernde, wo also klassisch ist zum Beispiel, der kann nicht mehr sprechen. Ja. Das war jetzt der letzte Fall vor ein paar Tagen, war, der ist ins Spital gekommen und hat eine komplette, also der Sprachausfall gehabt. Dann haben wir den die Karotte operiert und einen Tag später hat er wenigstens wieder sprechen können. Das ist ein Vorteil. Also wir haben hier die große Mehrheit sind die sogenannten asymptomatischen und da ist die nach Schlaganfall und dann gibt es diese kleinere Anzahl von Patienten, die entweder eine TIA haben oder einen Insult in Evolution, also in Kommen. Wir haben bei den akuten Schlaganfällen einen Zeitintervall von 2 bis 96 Stunden. Jetzt werden Sie sagen, na servus, das ist ein ordentlicher Unterschied. Ja. Bei 2 Stunden ist der gleich kommt, sofort diagnostiziert wird, im CD ist und auch gleich in den OP fährt. Das hängt ja wahnsinnig, diese Zeit hängt extrem mit der Diagnostik zusammen. Ja. Wann ist das CD frei, wann sieht ihn das erste Mal ein Neurologe, wann erreicht der Neurologe den Gefäßchirurgen, ist der OP überhaupt frei, da kommen diese massiven Unterschiede zwischen den Zeiten zustande. Was auch noch wichtig ist, wir haben ein bisschen Angst beim Operieren, wir müssen ja Heparin geben, um eine Arterie zu klemmen, 5000 Einheiten Heparin ist der Normalfall, haben wir Angst vor sogenannten intrazerebralen Blutungen, das heißt ein CT ist obligat, wir müssen sowas machen vorher, wenn es einen Ausfall schon gibt, einen Herd über 2,5 cm, ist die Wahrscheinlichkeit einer Einblutung relativ hoch und damit wird dann wieder zugewartet. Das ist, dann wird wieder die alte Strategie gefahren. Ja, wie ich angefangen habe, Gefäßchirurgie zu machen, vor weiß ich nicht, ein paar Monaten, war es so, dass wir gesagt haben, 6 Wochen muss man zuwarten, bis man einen akuten Schlaganfall operiert. Das ist eben heute komplett anders. Ja, sobald Sie sowas haben und der hat eine hochgradige Karotistenose, sofort zuweisen. Und da sieht man also die verschiedenen Ranking-Arten. Das ist Ranking 4, das ist schon eben mit plegischen Ausbildern. Und das ist also die Mehrheit der Patienten liegt in diesem Ranking 3-4 Bereich. So schaut das aus, wenn man das operiert. Das ist also so ungefähr 8 cm langer Hautschnitt im Medialseite des Musculus sternocleidomus deiteus, der ist dazu Seite gedrängt. Das ist also da ist die Carotis communis, da ist die interne, da ist die externe angezügelt und abgeklemmt. Und da ist es schon ein bisschen fad, weil das ist nämlich schon hier, das ist die sogenannte Trompendarterektomie, das ist der Plak ist schon herausgeschält mit einem eigenen Instrument und was Sie da drinnen sehen, ist ein sogenanntes Schandröhrchen, das wir auch immer durchführen bei sogenannten akuten Operationen, um die, also man muss ja kurzzeitig klemmen, um das aufzumachen, sonst spritzt dann das Blut entgegen. Also man muss kurz abklemmen, macht das Gefäß auf und legt dieses sogenannte Schandröhrchen ein, um die zerebrale Durchblutung möglichst rasch zu gewährleisten. Es wird eine neurologische Kontrolle durchgeführt. Wir operieren seit jetzt einigen Jahren in allgemeiner Narkose. Es gibt die Möglichkeit, das auch in Lokalanästhesie zu operieren. Das Wilhelminenspital zum Beispiel operiert mehrheitlich in lokaler Betäubung. Das ist auch in Ordnung. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, genau dann, wenn es spannend wird, fangen die Leute sich zum Bewegen an. Und dann ist jede Bewegung von ein paar Zentimetern ein bisschen unangenehm. Also was sich nicht bringt, wenn Sie Anästhesist sind, wenn Sie in lokaler Karotis operieren, das habe ich nämlich auch schon mal gehabt, dann spritzt der Anästhesist brav Dormicum und der Patient mützt weg, dann kann man gleich allgemein akutisieren. Das ist nämlich, dann ist der Effekt weg, weil der Effekt der lokalen Betäubung ist der, dass man eine dauernde neurologische Kontrolle hat. Ja. Aber wir machen das jetzt ein bisschen anders, wir haben so eine Infrarotspektroskopie der Hirndurchblutung und können so auch die Hirndurchblutung messen. Also das ist das angezügelt mit sogenannten Vessel-Loops, der Schand ist drinnen, das wird ausgeschält, schön abgeputzt, überbleiben dort ein Adventitia-Schlauch und dann wird es mit so einem Patchfleckerl, das kommt jetzt, mit so einem Patchfleckerl wieder, das ist eine Vene vom Patienten, man kann aber anderes Material nehmen, wieder verschlossen. Bevor man es zumacht, kommt der Schand natürlich wieder raus, dieses Schandröhrchen bleibt nicht drinnen, ne? Das wäre ein grober Fehler, das ist die Vena jugularis, da hinten sieht man den Nervus vagus, den Hypoglossus, der zeigt da oben drüber, also es ist ein spannendes Operationsgebiet. mit allen möglichen interessanten Strukturen da drinnen, die man auch leben lassen sollte. Komplikationsraten, Mortalität, ein Patient ist nach Karotisoperation gestorben wegen eines Myokardinfarkts. Das ist die häufigste Todesursache nach Karotisoperation, ist ein Myokardinfarkt, weil 60% aller Karotispatienten haben auch eine relevante KAK. Auch das ist für die, die mit der Ordination führen und der hat das Karotis operiert. Das sollten Sie mal zumindest kardial auch abklären, weil das ist sehr häufig kombiniert. Koronare Herzkrankheit und Karotisstenose ist ganz häufig kombiniert. Zwei Patienten hatten einen postoperativen Insult, einer ipsilateral, einer kontralateral und fünf Patienten, das sind 1,66%, einen Print, allerdings der ist in voller Remission. Das Problem der Operation ist die Nachblutung. Eine Nachblutung nach Karotisoperation ist eine dringende Operation, weil sich das Hämatom auf die Trachea drücken kann und der dann dyspneisch wird und ganz schwierig ist zum Intubieren. Das heißt, da muss man sehr rasch handeln. Und wir hatten eine asymptomatische Okklusion nach Karotisoperation. Und ich bin darauf gekommen, der hat danach noch einmal eine nachgeschaltete Stenose gehabt im Richtung Cerebromedia-Gebiet. Und wahrscheinlich ist das dann auch zugegangen. Aber es war asymptomatisch, Gott sei Dank. Wenn man das jetzt nochmal anschaut, die Komplikationsraten, also wir hatten vor allem bei den normalen Fällen Komplikationsraten, bei den Akutfällen, das sind diese da, war überhaupt kein Problem. Auch bei den Nachinsult hatten wir kein Mortalitäts- oder Morbiditätsereignis. Wichtig ist, dass diese Rate hier muss international unter 3% liegen. Ansonsten schreit mittlerweile, jede Gefäßchirurgie muss eingehen in ein Qualitätssicherungsprogramm. Und wenn man über 3% ist, schreit das System auf und man kriegt eine Visitation von der Ärztekammer zum Beispiel. Und die schauen, ob irgendwas nicht ganz in Ordnung läuft. Auch vorgegeben ist hier auch eine Mindestfallzahl von 30 Karotisoperationen pro Jahr, pro Abteilung sollten durchgeführt werden, um einfach diese Übung zu behalten. Ja, das ist, ich bin nämlich gerade vorher gefragt worden, das ist auch ein bisschen auf meiner Mist gewachsen damals, weil da gab es eine Abteilung in Österreich, der hat 3 Karotiden pro Jahr operiert und einer ist gestorben, einer hat insultiert und einer hat überlebt. Damit hat er eine MM und Rate von 66% gehabt. Also das geht nicht. Das ist mittlerweile schon vielfach publiziert worden. Es gibt mittlerweile von Innsbruck eine neue Publikation bezüglich akuter Karotischirurgie. Das heißt, diese Geschichte war nämlich sehr lange sehr heiß diskutiert, aber ist mittlerweile schon auch bei den Neurologen angekommen und wird auch dementsprechend behandelt. Man sieht es jetzt auch hier, wie das ist. Nicht? Das sind die Karotis-Ultraschalluntersuchungen und die Karotis-Operationen und beides steigt natürlich jährlich an, auch im Rahmen von gesunden Untersuchungen. Auch weil wir mehr daran denken, dass es sowas gibt, das muss man auch dazu sagen. Und da sieht man auch damit hier war noch eine ziemliche Zeitverzögerung, bis die Erstdiagnostik war. Ja. Also da hat man noch relativ lang gebraucht, bis man da zum Chirurgen gekommen ist. Und es verringert sich zunehmend das Zeitfenster, was ich Ihnen vorher gesagt habe, das 2 bis 96 Stunden, das wird immer kürzer werden, weil auch die Neurologen jetzt mittlerweile wissen, akute Karotisstenose muss sofort operiert werden. Das hat sich mittlerweile fast überall mit herumgesprochen, aber das auch deswegen, weil wir wie die Wanderpilger herumfahren und das immer wieder betonen. Also zusammenfassend noch einmal, Stroke Evolution und ischämische Insult bedarf einer dringenden Operation. Was interessant war, postoperativ kommt es zu einer kürzeren Neurorehabilitation. 25% der Patienten verbessern sich auch innerhalb des Spitalsaufenthaltes. Der Spitalsaufenthalt bei Karotisoperation liegt bei 5 bis 8 Tagen ungefähr. Und man verbessert ihn einfach durch die neurologische Symptomatik. Was für uns das Wichtigste ist, man beugt weitere Insultmöglichkeiten vor, das wissen wir jetzt, also 10% reinsultieren in den ersten 14 Tagen. Und es ist eigentlich ein sehr sicherer, einer der sichersten Eingriffe überhaupt mit sehr geringen Komplikationen.